Ja, guten Morgen. Ich möchte euch hier so früh am Morgen ganz herzlich begrüßen zu einem der ersten Vorträge der Chemnitzer Linux-Tage im Jahr 2023. Mein Name ist Irmel Trokalla. Ich werde hier durch die Vormittagssession führen und freue mich sehr, als ersten Referenten Gerrit Beine begrüßen zu können, der über die Ökonomie von Gut und Krypto hier berichtet. Eine Besonderheit gibt es hier bei diesem Vortrag, der wird auch noch in Gebärdensprache gedolmetscht. Das ist für mich, weil ich kann zwar sprechen, aber nicht hören. Bitte schön.
Ja, prima. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu so früher Stunde hier. Ich bin überrascht, dass um 9 schon so viele Leute da sind. Ich bin sehr, sehr froh, mal wieder in Chemnitz auf den Linux-Tagen einen Vortrag halten zu können. Hat die letzten Jahre immer irgendwie nicht geklappt, so terminlich und so. Aber letztes Jahr ist ja ein Vortrag passiert, und da komme ich auch direkt zu meinem Einstieg. Warum dieser Vortrag? Ist hier ein Vortrag passiert, der mich tierisch aufgeregt hat. Es gab letztes Jahr einen Vortrag über Bitcoin. Und ich habe 2013 angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Im Rahmen einer Abschlussarbeit, also ich habe vorher angefangen, mich damit zu beschäftigen. Die Abschlussarbeit habe ich 2013 gehabt. Das war ein ganz kurioses Thema, weil ich habe eigentlich ein MBA gemacht. Das ist ein schwieriges Thema, warum und so. Und habe dann dort ein ungewöhnliches Thema gewählt, nämlich ein makroökonomisches Thema. Eigentlich beschäftigt man sich ja so im MBA-Programm mit Leadership und Executive Management und diesem ganzen Firlefanz. Und das fand ich jetzt nicht so spannend, deswegen habe ich ein Makroökonomie-Thema gewählt und hatte einen ziemlich coolen Professor, der hat mir ein Thema gegeben, das hieß der Goldstandard. Theorie, Geschichte und Renaissance? Fragezeichen. Das Fragezeichen ist an der Stelle wichtig. Das Fragezeichen hat mich so durch dieses ganze Thema begleitet. Ich habe da unglaublich viel darüber gelernt, in diesem anderthalben Jahr, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, wie Geld funktioniert, was Geld ist, was Geld nicht ist, wie Währungen funktionieren, wann es auf diesem Planeten welche Krisen gegeben hat, wer an diesen Krisen schuld gewesen ist, wer nicht, wer darunter gelitten hat, wer sich daran bereichert hat und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang bin ich 2013 auch schon am Thema Bitcoin vorbeigekommen. Das war damals schon unter den Eingeweihten ein, ein sehr interessantes Konzept, was so als Alternative zu Geld- und Bezahlsystemen etabliert worden ist. Letzten Endes, also um die Frage gleich zu beantworten, eine der zentralen Fragestellungen war Renaissance des Goldstandards. Also macht es Sinn, zu so einem Währungssystem wie einem Goldstandard zurückzukommen? Ist es möglich, zu so einem Währungssystem wie dem Goldstandard zurückzukommen? Und wenn ja, was würde das bedeuten? Die Antwort auf die ersten beiden Fragen ist jeweils nein. Es ist weder sinnvoll noch möglich. Und die Antwort auf die dritte Frage ist, wir hätten die größte Inflation aller Zeiten, wenn wir sowas wie den Goldstandard wieder einführen würden. Klingt völlig paradox, weil alle Leute, die sagen, Inflation ist ein Problem, sind genau die Leute, die den Goldstandard befürworten. Und was man da tatsächlich feststellen kann, wenn man sich mit den Leuten so unterhält, die so aus dieser Ecke kommen, ist, es gibt auf diesem Planeten zwei disjunkte Mengen. Es gibt Menschen, die haben verstanden, wie Makroökonomie funktioniert. Das ist die eine Menge. Und es gibt Menschen, die verfechten Kryptowährungen. Das ist die andere Menge. Die meisten normalen Menschen haben verstanden, wie Makroökonomie funktioniert und kommen wunderbar durchs Leben. Das ist nicht schwer. Man kann aber jede Menge Theorie drum machen und das möchte ich jetzt mal ein bisschen ausreizen. Also das, was ich jetzt erzähle, das könnte man auch irgendwie in 3 Semester Vorlesungen packen. Ich komprimiere das jetzt auf 45 Minuten, das heißt, ich werde viele Details weglassen. Ich werde an einigen Stellen vereinfachen. Für alle, die wissenschaftlich vorgebildet sind, die vielleicht einen VWL-Abschluss haben oder so, werde ich vielleicht sogar unzulässig vereinfachen. Ich glaube aber, das ist an dem Rahmen jetzt erstmal okay. Wir können dann die ganzen Theorien oder so vor der Halle klären. Ich möchte, wenn ich jetzt auf das Thema gucke, möchte ich 3 Perspektiven aufmachen. Zunächst meine gesellschaftliche Perspektive. Was bedeutet die Idee, die in diesen ganzen Kryptowährungen steckt, eigentlich aus einer gesellschaftlichen, aus einer sozialen Perspektive. Wenn wir mal so auf die Menschheit als eine Gruppe von Individuen gucken, die irgendwie auf einem Planeten eingesperrt sind und gemeinsam handeln müssen. Das ist eine ganz interessante Perspektive. Die zweite Perspektive, mit der man da drauf gucken kann, ist die makroökonomische Perspektive. Da wird es dann schon ein bisschen krasser, da gucken wir uns auch mal harte Daten an, vor denen die meisten Leute dann immer erschrecken, vor denen vor allem Leute in Deutschland erschrecken, weil das mit historischen, Assoziationen irgendwie im deutschen Geschichtsunterricht teilweise massiv schief geht. Wenn wir dann gleich angucken, ihr dürft gespannt sein. Und dann gibt es noch diese Investmentperspektive. Zu der kann ich jetzt ehrlich gesagt wenig sagen, weil diese Community mich nicht mag. Also das ist jetzt so einer der Stellvertreter, Gesicht kennt ihr wahrscheinlich, ne? Und also wenn ich halt bei den Leuten so auf die Twitter-Profile gucke, dann steht immer da, ich bin blockiert, ich weiß nicht warum, aber irgendwie, Twitter ist eh am Sterben. Okay, direkt um jetzt mal so ein bisschen Framing zu betreiben. Ich spreche jetzt im Folgenden sehr, sehr häufig von Wirtschaften. Und wenn ich von Wirtschaften spreche, dann meine ich nicht Kapitalismus oder irgendwie ein libertäres Wirtschaftssystem oder sowas, also nicht das, was heutzutage in den Talkshows diskutiert wird, sondern dann meine ich etwas, das Menschen ins Universum gebracht haben, das vor der Existenz von Menschen auf diesem Planeten, mindestens nach dem, was wir wissen, so im Universum nicht existiert hat. Nämlich kooperatives Handeln mit einem Ziel, das länger ausgerichtet ist, als jetzt gerade mal satt zu werden. Kooperatives Handeln können wir auch bei ganz vielen höheren Säugetieren betrachten, teilweise auch bei Ameisen oder so, da könnte man jetzt wunderbare Geschichten erzählen. Die sind aber alle nicht strategisch ausgerichtet. Das ist was, das haben erst Menschen hinbekommen. Also ein Wolfsrudel, die jagen im Wald einen Hirsch, erlegen den, fressen und dann ist das Thema erledigt. Menschen, wenn wir jetzt so in der Vergangenheit gucken, die haben früher so einen Hirsch erlegt und dann kam irgendwann mal einer auf die Idee, mit dem Fell könnte man auch noch was machen. Und mit den Knochen könnte man Werkzeuge machen. Wer kann denn gut aus so einem Knochen Werkzeuge machen? Und das war der Beginn von wirtschaftlichem Handel. Das Spannende ist, das ist auf diesem Planeten an ganz vielen Stellen gleichzeitig passiert. Das ist also etwas, das ist ganz, ganz tief in der menschlichen Natur verwurzelt. Dazu auch eines der Bücher, die ich gerade gezeigt hatte, als Referenz. Wenn jemand da so in die Ursprünge von wirtschaftlichem Handeln, von Wirtschaften reinschauen möchte, kann ich das Buch Die Ökonomie von Gut und Böse von Thomas Sedlacek empfehlen. Der hat wirklich über die Jahrtausende hinweg mal aufgearbeitet, wie ist eigentlich wirtschaftliches Handeln entstanden. Und warum wirtschaften wir, selbst wenn wir jetzt hier zusammen in diesem Saal sitzen und ihr euch einen Vortrag anhört und ich euch was erzähle, ist das Wirtschaften. Ne? Ihr wollt vielleicht was lernen oder ihr wollt mich danach auseinandernehmen, weil ihr sagt, Bitcoin ist geil. Keine Ahnung, aber in dem Moment tauschen wir Informationen aus. Das ist Wirtschaften, das ist Teil von sozialem Handeln. Also wenn ich von Wirtschaften spreche, dann meine ich diese wohlwollende Sicht, wohlwollende Sicht auf den Begriff Wirtschaft oder Wirtschaften. Aber fangen wir mal mit diesen einzelnen Perspektiven an. Die gesellschaftliche Perspektive. Ein Argument, was ich sehr, sehr häufig höre, was mir sehr, sehr häufig begegnet in dieser Kryptoszene, das ist, dass Kryptowährungen das Potenzial haben, diese Welt zu revolutionieren, zum Besseren zu wenden, die Gesellschaft zu einer besseren zu machen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich vor einigen Jahren das Glück gehabt, mir ein paar Semester Soziologie an der Fernuni Hagen antun zu können. Und da habe ich relativ viel lernen dürfen. Also ich habe in meinem Leben 35 Hochschulsemester gesammelt. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch und schreibe mich immer so berufsbegleitend an diversen Studiengängen immer mal ein und nehme dann da halt mal so ein paar Dinge auf. Fernuni Hagen, den Studiengang Soziologie, Politik und Verwaltungswissenschaft kann ich empfehlen. Ich habe in den 12 Semestern Informatik nicht so viel über Software Engineering gelernt, wie in den 5 Semestern Politik und Verwaltungswissenschaft an der Fernuni Hagen. Aber das nur so als ein, was ich dort auch gelernt habe, ist, wie Gesellschaft funktioniert. Und einer, der mir da begegnet ist, in diesem Zusammenhang, ist Niklas Luhmann. Vielleicht hat von dem schon der eine oder andere gehört oder die eine oder andere. Niklas Luhmann war ein sehr, sehr interessanter Mensch. Einer der genialsten Köpfe, glaube ich, neben Karl Marx, die man so auf diesem Planeten bisher treffen konnte. Was die Perspektive darauf angeht, wie eigentlich Gesellschaft funktioniert, wie die Interaktion zwischen Menschen funktioniert. Und ein Thema, mit dem er sich beschäftigt hat, ist das Thema, das auch die Freunde aus der Kryptoszene immer adressieren, nämlich das Thema Vertrauen. Und da kann man die Frage stellen, wie funktioniert eigentlich Vertrauen? Weiß das jemand, wie das funktioniert? Also eine schöne Antwort wäre jetzt gewesen, gut. Weil tatsächlich funktioniert Vertrauen extrem gut im zwischenmenschlichen Miteinander. Ist ganz spannend, Vertrauen aber mal unter so ein paar verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und eine Betrachtung, die wir machen können, und das ist auch die, an die die, wie soll ich sagen, Marketingmaschinerie der Krypto-Perspektive immer anknüpft, das ist die Unterscheidung zwischen, wir können Vertrauen aus einer individuellen Perspektive betrachten und aus einer sozialen Perspektive. Die individuelle Perspektive ist eher so ein bisschen psychologielastig. Da geht es eher so um ich und mein Vertrauen in mich, in die Welt. Und diese Art von Vertrauen, die basiert darauf, dass ich ein Gefühl habe. Nämlich das Gefühl, dass ich verstehe, was passiert und dass ich das Gefühl habe, beeinflussen zu können, was passiert. Wenn diese beiden Dinge in Kombination oder auch alleine gegeben sind, dann fange ich an zu vertrauen. Und das ist genau der Punkt, bei dem die Argumentation aus der Kryptoszene üblicherweise andockt. Wir sind transparent, du kannst das alles nachvollziehen. Ne? Also alles, was jemals passiert ist, ist in unserer Blockchain gespeichert und so weiter und so fort. Das ist was, das adressiert ganz, ganz stark diese individualpsychologische Perspektive. Das Problem ist, wie funktioniert für mich und mein alleiniges lokales Handeln? Diese Perspektive funktioniert aber nicht, wenn es um Handeln in einer Gemeinschaft geht. In einer Gemeinschaft ist der Mechanismus, in einer Gesellschaft, Entschuldigung, nicht Gemeinschaft, in einer Gesellschaft ist der Mechanismus von Vertrauen ein anderer. Der gesellschaftliche Mechanismus von Vertrauen ist, Vertrauen entsteht, wenn Gelegenheiten zum Vertrauensbruch nicht genutzt werden. Das klingt total lustig, ne? Da ist aber ein tierischer Ernst dahinter. Wenn man sich nämlich anguckt, wie entstehen kooperative Handlungen, die Vertrauen voraussetzen? Was ist das Erste, was passiert? Ich entscheide mich dafür, diese Handlung zu vollziehen und das braucht initial das Vertrauen, dass der andere auch gewillt ist, diese Handlung mit mir zu vollziehen. Das heißt, die Voraussetzung, um überhaupt gemeinsam was tun zu können, ist, dass ich erstmal sage, ich gehe mit dem Thema Vertrauen in Vorleistung. Ich gebe erstmal Vertrauen und wenn der andere oder die andere, je nachdem, mit wem ich zu tun habe, oder auch können auch eine Institution sein, wenn also mein Gegenüber die Handlung gemeinsam mit mir so vollzieht, wie wir das besprochen haben, dann hat er eine Gelegenheit zum Vertrauensbruch nicht benutzt. Und in dem Moment kann ich in dieses gemeinsame Vertrauen entwickeln, kann ich dieses Vertrauen aufbauen. Die Voraussetzung dafür ist aber, ich muss erstmal grundlegend vertrauen. Jetzt gibt es die Situation, und das ist das, wo ganz, ganz häufig gesagt wird, dafür ist die Blockchain die Lösung. Es gibt Situationen, wo ich dieses Vertrauen nicht haben kann. Weil entweder eine Regulatorik sagt, du darfst dieses Vertrauen nicht haben, denn wenn du dieses Vertrauen hättest, würdest du einer Verantwortung nicht gerecht werden. Wenn ich zum Beispiel für einen gemeinnützigen Verein unterwegs bin und dort der Schatzmeister bin, das war ich mal eine Zeit lang, dann ist es mit dem Vertrauen so eine Sache. Mir ist es einmal passiert, dass da habe ich clevererweise vorher mir eine Unterschrift von Vorstandsvorsitzenden des Vereins geben lassen, dass ein Nachfolgeschatzmeister das Vermögen des Vereins gerne auf ein Privatpersonenkonto überwiesen haben wollte. Das mache ich nicht. Da hat man mir erstmal unterstellt, ich würde das Geld behalten wollen und gesagt, nee, aber ich das muss ein Vereinskonto sein. Ne? Das ist ja, sind ja zwei getrennte rechtliche Institutionen, so eine Privatperson und so ein Verein. Ne? Und jedenfalls, diese Person, also der Vorstandsvorsitzende hat entschieden, das überweisen wir auf das Privatkonto, die Person ist dann mit dem Geld verschwunden. Wer hätte es ahnen können? Das sind so Überraschungen, wo ich mir so, ja, aber gut. Jedenfalls, das Interessante war, also ich hatte in diese Art von Beziehung halt kein Vertrauen. Ne? Ich durfte dieses Vertrauen nicht haben, selbst, also ich kannte diese Person sogar relativ gut. Privat hätte ich das sogar gemacht, dummerweise, habe ich hinterher gelernt. Ne? Aber genau für solche Konstellationen, wo ich halt sage, ich darf nicht vertrauen oder ich kann nicht vertrauen, gibt es seit Jahrtausenden bewährte Lösungen. Zum Beispiel, wenn es um solche Finanztransaktionen geht, gibt es sogenannte Treuhandkonten. Hat jeder Rechtsanwalt und jede Rechtsanwältin. Ja, wenn ich also sage, ich habe irgendwas vor und ich weiß nicht, ob der andere da auch mitgehen will, dann kann ich sagen, der will ja irgendwie eine Gewährleistung haben, dass er am Ende sein Geld bekommt. Ich will eine Gewährleistung, dass ich am Ende irgendwie was geliefert bekomme. Also kann ich sagen, gerade in internationalen Beziehungen ist es häufig der Fall, dass das genutzt wird, kann ich sagen, ich nutze so ein Treuhandkonto, ich lege das Geld, das es kosten wird, dorthin, dann hat der andere die Sicherheit, das Geld ist da. Dann liefert der das, was er liefern soll, und wenn das geliefert ist, dann kriegt der von dem Treuhandkonto das Geld. Das ist ein wunderbarer Two-Face-Commit, ne? Also jetzt mal in technischer Sprache gesprochen. Das funktioniert seit Jahrtausenden. Das kannten schon die Griechen, das kannten die Römer, das kannten schon die Ägypter. Dieses Prinzip. Zu sagen, ich habe einen Treuhänder, der im Prinzip als Intermediär dort funktioniert. Das Spannende dabei ist, diese Treuhandgeschichte, die hat eine faktische Wirkung. Wenn ich jetzt eine Absichtserklärung auf eine Blockchain lege, was ist dort die faktische Wirkung? Ihr schweigt alle, das ist auch richtig, das ist die richtige Antwort. Das hat keine faktische Wirkung. Der Punkt ist, dieser Grundgedanke, dass ich eine solche Abwesenheit von Vertrauen durch ein Tool wie eine Blockchain, durch das Weglassen eines echten Intermediärs, der eine faktische Wirkung erzielen kann, ersetzen kann, diese Idee trägt im sozialen Miteinander tatsächlich nicht. Das funktioniert nicht. Das ignoriert nämlich die soziale Dimension des Ganzen. Was ich tun kann, was völlig legitim ist, ich kann so eine Blockchain benutzen, um das Vertrauen, das ich in einen solchen Intermediär gesetzt habe, retrospektiv zu dokumentieren. Aber da muss das Vertrauen schon da gewesen sein. Das heißt, was ich machen kann, ist, ich kann diese Transaktion, die ich mit dem Treuhandkonto mache, die kann ich auf einer Blockchain ablegen und sagen, das ist passiert. Wunderbar. Was ich dann damit machen kann, das sehen wir gleich noch. Es ist nicht allzu viel. Aber das kann ich tun. Aber was ich nicht machen kann, ist, ich kann nicht so eine Blockchain als Ersatz für die soziale Interaktion mit dem Intermediär und zum Beispiel diesem Treuhandkonto benutzen. Wenn euch das ist jetzt nur ein kleiner Einblick in das Thema Vertrauen und wie das so mit dieser Krypto-Geschichte zusammenhängt. Falls euch das interessiert, kann ich euch dieses Buch empfehlen. Niklas Luhmann, Vertrauen. Da hat er so auf 170 Seiten mal so ausgewalzt, wie Vertrauen funktioniert, warum Misstrauen eine gleichberechtigte Funktion im Vergleich mit Vertrauen ist, nicht das Gegenteil oder so. Sehr spannend zu lesen und sehr hilfreich, wenn man sich so dafür interessiert, wie menschliches Handeln und Vertrauen im sozialen Miteinander entsteht. Wenn wir das Thema Vertrauen haben, ist die nächste Frage, die wir uns stellen können, wo auch gerne auf Blockchain-Technologien und Krypto-Geschichten verwiesen wird, das Thema Kooperation. Ne, diese Technologien erleichtern Kooperation. Und da können wir noch mal gucken, wie funktioniert eigentlich Kooperation im menschlichen Miteinander. Auch da gibt es ganz viele geniale Menschen, die sich damit beschäftigt haben, wie zwischenmenschliche Kooperation entsteht, warum die entsteht, wie die sich stabilisiert und was Sinn und Nutzen des Ganzen eigentlich ist. Das Spannende ist, diese Muster, die man da identifizieren kann, die findet man auf der ganzen Welt, die sind kulturübergreifend, die sind auch ganz, ganz tief in dieser Natur des Wirtschaftens, in der Natur von Menschen verwurzelt. Und einer, der sich Anfang der 80er mit einem extrem spannenden Experiment diesem Thema genähert hat, war Robert Axelrod. Vielleicht habt ihr von dem mal gehört. Was ihr mit Sicherheit schon mal gehört habt, ist der Begriff des Tit for Tat. Robert Axelrod hat in Anfang der 80er einen Wettbewerb ausgeschrieben und gesagt, das, worin wir leben, dieses System, ist ein kontinuierliches Prisoners-Dilemma. Wir haben aber in dem kontinuierlichen Prisoners-Dilemma einen Unterschied zum normalen Gefangenen-Dilemma. Wir haben nämlich unvollständige Informationen, wir wissen nämlich nie, was der andere morgen tun wird. Das Spannende dabei ist, in diesem immer sich wiederholenden Prisoners-Dilemma, das in die Zukunft orientiert ist und nicht nur den Moment jetzt adressiert, an dieses Prisoners-Dilemma kann man mit verschiedenen Strategien rangehen. Und er hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, er war Politikwissenschaftler, hat unter anderem den Verlauf von Kriegen analysiert und er hat einen Wettbewerb ausgeschrieben und gesagt hat, programmiert mal Algorithmen, die in diesem Prisoners-Dilemma maximal gut abschneiden. Und dann sind, ich glaube, über 40 waren es, 48 oder so, Algorithmen eingereicht worden, Programme, und die hat er dann gegeneinander antreten lassen. Und da waren Programme dabei, das waren wahre Meisterwerke. Neuronale Netze. Irgendwelche statistischen Modelle, die mit Forecasts gearbeitet haben. Die Analysen über die Handlungen der Vergangenheit gemacht haben. Also unglaublich komplexe Überlegungen, die da reingeflossen sind. Und dann waren zwei dabei, die waren total einfach. Der eine, der hat immer gecheatet. Der hat immer nur auf den eigenen Vorteil gehandelt. Und der andere, das war Tit for Tat. Und Tit for Tat hat alle anderen Algorithmen in diesem Wettbewerb außer den Cheater geschlagen. Das Spannende dabei war, in der Realität wäre der Cheater irgendwann weg gewesen. Der hätte nicht überleben können, weil in der Realität basiert dieses Dilemma darauf, dass wir miteinander darauf angewiesen sind, dass die anderen kooperativ sind. Das heißt, wenn ich immer nur cheate, bin ich irgendwann so isoliert, dass ich an ganz viele Ressourcen, die ich zum Überleben brauche, nicht mehr komme. Deswegen ist das, die einzige Abweichung in der ganzen Geschichte. Das Spannende ist, dieser Tit for Tat war tatsächlich nach dem Cheater der einfachste Algorithmus. Und was der gemacht hat, ist, der basiert auf drei Prinzipien. Das erste ist, sei freundlich. Ja, wenn du in eine Kooperation gehst, mit irgendjemandem was gemeinsam machen willst, dann sei erstmal kooperativ und trage zum gemeinsamen Nutzen bei. Und dann guck dir an, in der nächsten Runde, was hat der andere gemacht. Wenn der auch kooperiert hat, kooperierst du weiter. Wenn der dich aber ausgenutzt hat, dann nutzt du den jetzt in der nächsten Runde aus. Und das machst du so lange, bis der anfängt zu kooperieren. Dann fängst du auch wieder an zu kooperieren. Und das hat Robert Axelrod in drei Prinzipien beschrieben. Erstens, sei freundlich. Geh also in eine Kooperation, in eine Gemeinschaft immer erstmal so rein, dass du sagst, ich gebe was rein. Zweitens, lass dich nicht ausnutzen. Wenn der andere was rauszieht und versucht dich zu cheaten, dann cheate zurück. Aber sei nicht nachtragend. Sobald der andere anfängt, wieder dir Gutes zu tun und wieder sinnvoll beizutragen, dann fang auch wieder an, sinnvoll beizutragen. Und das Spannende ist, mit diesem trivialen Algorithmus hat der Tit for Tat tatsächlich jeden anderen Algorithmus in den stabilen Modus geführt, sodass die kontinuierlich kooperiert haben. Total krass. Und was Axelrod dann untersucht hat, da hat er ein Buch dazu geschrieben, The Evolution of Cooperation, kann ich auch sehr empfehlen. Das ist, dass man dieses Verhalten, dieses Kooperationsverhalten bei allen möglichen Lebensformen findet, die irgendwie Gesellschaften bilden. Das ist das erste Spannende. Und das zweite, er war ja Politikwissenschaftler, der hat Kriege analysiert. Der hat unter anderem entdeckt, dass, das ist wirklich eine krasse Entdeckung auf der Grundlage, dass im Ersten Weltkrieg an der Westfront deutsche und französische Soldaten gemeinsam Weihnachten gefeiert haben, obwohl ihre Generäle ihnen befohlen haben, aufeinander zu schießen. Seid nicht nachtragend. Und an der Stelle ist mir jetzt eine Sache wichtig. Dieses Seid nicht nachtragend ist das Fundament, auf dem dieses Land gebaut ist. Ich werde ein bisschen emotional, Entschuldigung. Aber dieses Land basiert nur darauf, dass die Völkergemeinschaft 1945 entschieden hat, nicht nachtragend zu sein. Das müsst ihr euch durch den Kopf gehen lassen, wenn ihr über solche Prinzipien wie nachdenkt, wie Vergangenheit in einer Blockchain zu speichern. Denn stellt euch mal folgende Situation vor. Es hätte die Blockchain 1933 gegeben. Und jeder Deutsche hätte seine Interaktionen auf einer Blockchain verewigt. Könnt ihr euch vorstellen, dass Deutschland heute das Land auf dieser Welt wäre, mit dessen Reisepass man in den meisten Ländern ohne Visum einreisen kann? Wird schwierig, ne? Also lasst euch sowas mal mit durch den Kopf gehen. Solche Analogien, die sind echt, wenn man die zu Ende denkt, krass. Das Spannende, was Axelrod entdeckt hat, sorry für den emotionalen Moment, aber wir erleben das gerade im Osten wieder, so eine Geschichte. Und Alexander Kluge hat letztens in der Zeit was dazu geschrieben. Wir müssen uns Gedanken machen, was wir nach dem Krieg tun. Das ist eine ganz, ganz wichtige Perspektive. Also wie wollen wir mit dem Angreifer umgehen, wenn das Desaster vorbei ist? Sind wir nachtragend? Ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Anyway, genug zu diesen Themen, kommen wir zurück zur Blockchain. Das Spannende ist, was Axelrod entdeckt hat und das, was Tit for Tat mächtig gemacht hat, ist die Einsicht, dass die Vergangenheit, das, was irgendjemand in der Vergangenheit getan hat, uns nichts darüber sagt, was dieser Mensch morgen tun wird. Das ist an zwei interessanten Stellen verstanden worden. Bei euren Schufa-Einträgen. Die werden nämlich irgendwann gelöscht. Ne? Das hat einen Grund. Und es ist verstanden worden, bei all den Transaktionen, die ihr macht, wenn ihr irgendwie eine Rentenversicherung oder sowas abschließt. Ich weiß nicht, ob jemand eine private Rentenversicherung abgeschlossen hat, Riester-Rente oder sowas fondsbasiert. Da gibt es so einen Zettel, auf dem steht, die Performance dieses Fonds in der Vergangenheit liefert keinerlei Aussagen darüber, wie dieser Fonds in der Zukunft performen wird. Und das unterschreibt ihr dann, weil das ist ja logisch, ne? Und dann kommen die Blockchain-Leute und sagen, ja, wir bauen jetzt aber Kooperation darauf aus, dass wir wissen, was hat ein Pseudonym, irgendeine Person in der Vergangenheit so alles gemacht. Das speichern wir auf der Blockchain, unveränderlich, das kann nie wieder verändert werden. Und dann wissen wir, was der Mensch in Zukunft tun wird. Darauf bauen wir dann unser Vertrauen auf. Das Fatale ist, der Wettbewerb von Robert Axelrod hat bewiesen, dass das so nicht funktioniert. Und würden wir das tun, wäre das fatal. Das wäre einmal fatal in der globalen Perspektive, die ich gerade genannt hatte. Was machen wir mit Ländern wie Deutschland 1945, wenn wir so ein System haben? Das wird auch auf der individuellen Perspektive fatal. Was, wenn auf dem Ding ein Fehler gespeichert wird? Was, wenn sich einer auf das Ding einkauft und im Prinzip cheatet, wie es mit den Amazon-Bewertungen immer mal passiert ist? Da kommt dann immer das Argument, ist ja verteilt. Ja, das ist theoretisch verteilt. Aber 50% von dem, was beispielsweise bei der Bitcoin-Blockchain abläuft, gehört einem sehr, sehr kleinen Kreis von Menschen. Das ist so in etwa wie die, ich weiß nicht, ob das jemand verfolgt, die Aktienverteilung von Facebook. Ja, da ist auch Zuckerberg und diverse andere. Und wenn man sich dann anguckt, wie die Stimmrechtsverteilung an diese Aktien geknüpft ist, dann wird einem relativ schnell klar, ja, der ist da Alleinherrscher. Weil die Stimmrechtsverteilung ist so, dass seine Aktien ein signifikant höheres Stimmrecht haben als die Aktien, die verteilt sind. Und die Aktien, die verteilt sind, sind so verteilt, dass genügend Aktien bei Leuten sind, die er aufgrund von Verträgen, Arbeitsverträgen oder so, hinsichtlich ihrer Meinung zu Entscheidungen steuern kann. Das ist ganz interessant. Was an der Stelle das Wichtige ist und die Essenz ist, was man von Axelrod lernen kann, das ist, dass das, was uns eine Perspektive darauf gibt, ob wir kooperieren können, wie wir kooperieren können, eben nicht die vergangenen Taten einer Person sind, sondern der Wille dieser Person, morgen noch Teil einer Gemeinschaft zu sein. Kooperation, das Vertrauen, das wir bringen, ist immer vorwärts gerichtet. Nur deshalb können wir beispielsweise als Menschen entscheiden, dass wir anderen vergeben. Dass wir sagen, okay, du hast hier Mist gebaut, ob jetzt groß oder klein, aber du hast bereut, wir machen trotzdem zusammen weiter. Wir lassen dich nicht im Stich, wir schließen dich nicht aus, weil das vorwärts gerichtet ist. Und wenn dieser Mensch den Willen signalisiert, ich möchte weiterhin Teil dieser Gemeinschaft sein, dann funktioniert das. Aber das ist was, diese Vorwärtstransaktion, die kann ich auf keiner Blockchain speichern. Diesen Willen kann ich dort nicht zum Ausdruck bringen. Das ist also ein soziales Muster, das extrem stabil ist, auf dem das gesamte Handeln von Menschen basiert, das ich mit dieser Technologie nicht unterbringen kann. Und wenn ich das als Prämisse nehme, Und aus der Perspektive da drauf guckt, dann sehe ich, dass dieses Wissen, was ich in der Blockchain speichern kann, immer in die Vergangenheit gerichtet ist. Und wie bei jedem Aktienfonds gilt auch hier, die Performance in der Vergangenheit gibt mir keinerlei Aussagen über die Performance in der Zukunft. Das kann völlig anders sein, weil das menschliche Verhalten eben nicht nur von mir beeinflusst wird, sondern ganz, ganz stark von den Verhältnissen, in denen ich dieses Verhalten zeigen muss. Wie gesagt, für alle, für die das interessant ist, sei Robert Axelrod empfohlen mit seinem Buch The Evolution of Corporation. Ein sehr, sehr interessanter Einstieg in dieses ganze Thema, wie funktioniert soziale Interaktion. Das nächste, da habe ich jetzt schon so ein bisschen drauf hingewiesen mit dieser Zuckerberg-Anekdote. Das lasse ich jetzt in dem Vortrag raus, weil das würde die Zeit sprengen. Da sei euch aber Machiavelli der Fürst anempfohlen. Warum die demokratischen Strukturen in einer Blockchain nicht funktionieren können, die ist nicht demokratisch legitimiert, das kann man da relativ gut nachvollziehen, bei den Ideen, die er beschrieben hat. Wie gesagt, das lasse ich jetzt hier an der Stelle mal weg. Wir können uns gerne dann beim Kaffee oder so darüber unterhalten, wenn das interessant ist. Ich würde tatsächlich nochmal die makroökonomische Perspektive gerne aufmachen. Und da finde ich es immer, also, ja, es fällt mir immer schwer, das ernst zu nehmen an der Stelle. Und was mir jetzt in den letzten Monaten häufig begegnet, das ist so dieser Spruch, wir meinen unsere Bitcoins ja heute mit Photovoltaikstrom. Deswegen sind die super. Ne? Also kein Kohlestrom mehr, das war mal, das stimmt auch nicht, wenn man sich anguckt, wie viele Kohlekraftwerke in den USA vom Netz genommen worden sind, privatisiert worden sind und jetzt im Prinzip nur noch für Mining eingesetzt werden, die fließen nicht mehr in die CO2-Bilanz ein, weil die sind nicht mehr am Netz, ne? Das geht runter und produzieren jetzt halt Bitcoin, also die laufen weiter. Spannende Verhältnisse, die man da finden kann. Anyway, es gibt diese Begründung, wir meinen unsere Bitcoins heute mit Photovoltaikstrom. Das kann man machen. Aber ganz ehrlich, das, was da entsteht, das ist ja nichts. Das ist ein reines Spekulationsobjekt. Also wir nehmen Energie, Photovoltaikstrom und produzieren damit Bitcoins. Wir könnten mit dem Photovoltaikstrom auch was anderes machen. Wir könnten damit Universitäten beheizen, wir könnten damit unsere Eisenbahnen fahren lassen, wir könnten damit Krankenhäuser beheizen, Kindergärten. Wir könnten damit 1000 sinnvolle Dinge tun mit diesem Photovoltaikstrom. Diese sinnvollen Dinge tun wir jetzt leider mit Kohlestrom, weil der Photovoltaikstrom für die Bitcoins gebraucht wird. Und jetzt ist die Frage, was kann ich von dem ganzen Zirkus weglassen? Die Kindergärten? Ja, ne? Die Universitäten? Definitiv, weil wenn wir in der Bitcoin-Welt leben, braucht keiner mehr einen Hochschulabschluss. Dann spekulieren wir nämlich alle nur und werden reich. Die Krankenhäuser? Naja, ich meine, wer Bitcoin hat, der ist privat versichert, ne? Also da kommt der Arzt im Ferrari vorgefahren. Es wird so ein bisschen absurd, wenn man das mal so gegenüberstellt, ne, was da passiert. Also auch die Idee zu sagen, wir meinen unsere Bitcoins mit Photovoltaikstrom, ist genauso bescheuert, wie zu sagen, wir meinen die mit Kohlestrom, weil der Photovoltaikstrom für andere Sachen gebraucht wird. Und zwar für gesellschaftlich sinnvolle Dinge und nicht diesen Firlefanz. Aber das ist jetzt der einzige Rant an der Stelle gewesen, den ich so richtig bringe. Gucken wir uns mal an, was so die scheinbaren Sachargumente sind. Ein Argument, das auch letztes Jahr in diesem Vortrag kam, Kryptowährungen sind gut, denn sie sind deflationär. Ich saß am Rechner und habe diesen Vortrag gescreent, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Also wenn es jemals eine Bestätigung gebraucht hätte für diese zwei disjunkten Mengen, ne, Menschen, die Wirtschaft verstehen und Menschen, die Kryptowährungen, dann sind es solche Aussagen. Weil, können wir uns gleich angucken, ich habe Daten mitgebracht. Das, was immer als Referenz kommt, das ist der Goldstandard. Das ist jetzt fatalerweise so ein Thema, mit dem ich mich so ein bisschen auskenne und ich weiß, wie scheiße der war. Deswegen haben wir den auch nicht mehr. Wollen wir uns gleich Daten angucken. Ich denke dann in dem Moment immer, ne, ist klar, also der Goldstandard war super, weil irgendwie dieser Begriff sich auch gesellschaftlich mit irgendwas Soliden verwurzelt hat. Das Problem ist, das ist nicht ganz so. Wenn wir nämlich das Argument, der Goldstandard als deflationär orientiertes Geldsystem war besser als das, was wir heute haben, diese Fiat-Währungen, in denen Geld gedruckt werden kann, mal hernehmen, dann gucken wir uns mal die Zeiträume an. Die Zeiträume beispielsweise von 1870 bis 1914, das ist der Zeitraum, in dem der Goldstandard galt. 1914 war der vorbei. Und vor 78 gab es den nicht, der ist da beschlossen worden. Da habe ich jetzt hier was draufstehen auf der Folie, das erkläre ich gleich. Das zweite ist der Zeitraum von 1970 bis 2010. Ich habe jetzt 1970 genommen, weil das leichter zu rechnen ist. De facto war das entscheidende Jahr aber 1971, das war nämlich das Jahr, in dem das Bretton Woods-Abkommen aufgekündigt worden ist. Und seitdem sind alle Währungen, die irgendwie drei, vier international gehandelt werden, im Free Float, also Fiat-Währungen, nicht mehr Gold gedeckt. Das, was jetzt hier auf der Folie steht, das habe ich aus einem Buch von von Reinhard und Rogoff. Das sind zwei Ökonomen, das Buch war auch auf einer der ersten Folien abgebildet, Eight Centuries of Financial Folly. Das war ein Buch, in dem sie versucht haben zu beweisen, dass die Schulden eines Staates zu seiner Insolvenz führen. Das ist ihnen auch im ersten Anlauf gelungen. Dann kam ein Student, hat ihre Excel-Tabelle angeguckt, hat den Fehler in dem Excel korrigiert und es kam raus, die Schuldenquote von Staaten und die Insolvenz von Staaten haben nichts miteinander zu tun. Es gibt keinen Bezug dazwischen. Sehr interessant. Das hat man auch Wolfgang Schäuble gesagt, der hat aber trotzdem darauf bestanden, dass die Griechen ihren Gürtel enger schnallen sollen. Weil was interessiert den Fakten? Er ist deutscher Finanzminister. Er war, Gott sei Dank. Wobei der heute ist auch nicht besser, aber egal. Jedenfalls haben die halt untersucht, einmal, wie ist die Mobilität von Geld in dieser Zeit gewesen und wie viele Bankenkrisen gab es? Und es ist ganz spannend, wenn man diese Zeitperioden mal nebeneinander legt, stellt man fest, in der Zeit, 1870 bis 1914, gab es in den High-Income-Countries 33 Bankenkrisen. Eine ganze Menge. Und das ist ja viel besser als das, was wir heute haben, als dieses Geldsystem, was wir heute haben. Von 1970 bis 2010 gab es in den High-Income-Countries 33 Bankenkrisen. Wenn man also die Zahlen erstmal nebeneinander legt, dann kommt man zu dem Schluss, viel besser schneidet jetzt der Goldstandard, was das angeht, nicht ab. Aber mit den Statistiken ist das ja immer so eine Sache. Deswegen gucken wir mal rein, ob nicht da irgendein Fehler drin ist, der dazu führt, dass diese fürchterlichen Fiat-Money-Systeme so gut abschneiden im Vergleich. Wir gucken uns mal an, wie groß ist denn die Menge der Länder, die da überhaupt betrachtet wurden? Das könnte ja eine interessante Größe sein in dem Zusammenhang. Ne? Und dann gucken wir uns mal an, wie viele Länder wurden jeweils betrachtet. Wie viele High-Income-Countries gab es denn in der Zeit von 1870 bis 1914, die überhaupt die Chance hatten, so eine Bankenkrise zu produzieren? Und da gibt es eine ganze Reihe, ne? Also die habe ich hier mal aufgeschrieben, habe ich aus dem Buch entnommen. Und insgesamt sind es 15 verschiedene Länder, die dazu hätten beitragen können. Also wir hatten 33 Bankenkrisen verteilt auf 15 Länder in diesem Zeitraum. Ja, das sind so zwei Bankenkrisen pro Land, so Pi mal Daumen, ne, wenn man so grob rundet. Das ist in dem Fiat Money ist das ja alles viel schlimmer. Ne? Wenn wir uns das aber angucken, kommen wir in der Zeit von 1970 bis 2010 auf, was die High-Income-Countries angeht, auf eine ganz andere Menge. Da kommen wir nämlich auf 27 Länder, die überhaupt die Chance hatten, so eine Bankenkrise zu produzieren. Bitte? Ja, ist fast das Doppelte. Ne? Also man könnte jetzt sagen, der Goldstandard und die Fiat-Währungen, die wir heute haben, die produzieren genauso viele Bankenkrisen. Aber sie produzieren halt pro Land signifikant weniger Bankenkrisen, die Fiat-Währungen, als der Goldstandard. An der Stelle kippt immer dieses Argument, mit dem das war ja so gut. Wenn euch das interessiert, also diese Daten dazu, wie man da hingekommen ist, dann guckt euch das Buch an, Eight Centuries of Financial Folly. In dem Buch, das basiert dann auf der korrigierten Excel-Tabelle, da ist dieser Fehler nicht mehr drin. Da lernt ihr dann auch, dass die prozentuale Staatsverschuldung von Großbritannien signifikant höher war als die von Griechenland und Großbritannien das Problem dadurch gelöst hat, dass sie die Staatsverschuldung erhöht haben. Und durch das Erhöhen ist die prozentuale paradoxerweise nach unten gegangen, die absolute gestiegen, aber die kam wirtschaftlich wieder ans Laufen. Hätte man in Griechenland auch machen können, hat man nicht gemacht, weil Wolfgang Schäuble gesagt hat, wir schnallen alle den Gürtel etwas enger.
Eine Frage, was ist eine Bankenkrise nach Ihrem Standard?
Das haben die dort definiert. Das habe ich jetzt einfach so übernommen. Können wir dann gucken. Die haben eine Definition, was eine Bankenkrise ist, in dem Buch beschrieben und haben gesagt, danach bemessen wir jetzt, dass ein Bankenkollaps stattfindet, eine Bankenkrise. Ich habe die jetzt nicht im Kopf. Ich kann die nicht auswendig wiedergeben. Die umfasst ein paar Seiten, was sie da gesagt haben, was alles erfüllt sein muss, dass eine Bankenkrise existiert. Aber ich habe den Begriff aus deren Punkt. Und man muss dazu sagen, Reinhard und Rogoff sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie linksliberal sind. Das sind eher so Konservative. Also die wollten zeigen, dass dieser Zusammenhang besteht. Das ist ihnen aber nicht gelungen. Also die sind eher tendenziell wohlwollend an das Ganze rangegangen. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Die zweite makroökonomische Dimension. Die betrifft vor allem dieses Land. Wir haben in Deutschland ein Problem mit Inflation. Und damit meine ich jetzt nicht die Inflation letztes Jahr, sondern mit dem Konzept Inflation. Und das liegt irgendwie an einer geschichtlichen Verzerrung. Weil nämlich ganz, ganz viele Deutsche, das merke ich im Dialog, das merkt man in Interviews und interessanterweise immer wieder, wenn man das Thema irgendwo adressiert, selbst in Talksendungen wird das miteinander in Verbindung gebracht, die Weltwirtschaftskrise und die Hyperinflation. Die haben nichts miteinander zu tun. Die haben nichts miteinander zu tun. Das ist ein ganz, ganz fundamentaler Punkt. Aber die Auswirkung war jeweils verheerend, nur anders verheerend. Die Inflation, die immer referenziert wird, in Deutschland passierte von 1918 bis 1923, war dadurch begründet, dass der deutsche Staat versucht hat, die Reparationszahlungen durch das Drucken von Geld wegzukriegen. Man hat Geld gedruckt, man hat Kredite aufgenommen und das war nicht fundiert. Dass das passieren wird, hat ein Mann 1918 vorausgesagt, das war John Maynard Keynes, der hat ein Essay geschrieben, The Economic Consequences of the Peace, in dem er 1918 das geraten hat, was der Völkerbund dann 1945 mit Deutschland tatsächlich gemacht hat, nämlich ein Wiederaufbauprogramm gestartet. Das wollte man 1918 aber nicht machen, weil man Angst hatte, dass Deutschland wieder erstarkt. Paradoxerweise hat Keynes recht gehabt und hat gesagt, wenn ihr die jetzt runterdrückt, dann passiert genau das, was ihr vermeiden wollt und es kam genauso. Der Keynes war ein ziemlich genialer Kopf, möchte ich meinen. Jedenfalls, das ist die Kurve, was der Wert einer Papiermark im Vergleich zu Gold gewesen ist. Und die ging drastisch nach oben. Das war richtig. Das sind die Zeit gewesen, wo Leute mit dem Koffer Geld zum Bäcker gegangen sind, um Brot zu kaufen und das nicht mehr bekommen haben, weil sie zwei Koffer gebraucht hätten, um das Brot zu bezahlen. Das war aber dann 1923, 24 mit einer Währungsreform vorbei. Das hatte ein Ende. Und dann gingen diese goldenen 20er los, die gerne auch referenziert werden. Die Weltwirtschaftskrise passierte 4 Jahre später. Die hat ihren Anfang 1928 genommen und die Reaktion der Weimarer Republik darauf, der Politik darauf war, deflationäre Geldpolitik. Man hatte Angst vor dieser Hyperinflation. Wenn wir jetzt als Staat anfangen zu investieren, um gegen diese Krise zu bestehen, dann passiert genau das, was 4 Jahre vorher passiert ist. Also machen wir das Gegenteil, wir deflationieren. Das, was ihr hier sehen könnt, ist der Preisindex. Ne? Der ist die Deflation. Der Preisindex ging bis 1932 um 10% runter. Also in diesem Zeitraum, 28 bis 32, gingen die Preise um den Prozentanteil runter, den sie letztes Jahr in etwa hochgegangen sind. Und jetzt kommt die spannende Perspektive. Es gibt in ganz vielen Geschichtsbüchern so Bilder mit Menschen, mit so einem Schild, wo drauf steht, nehme Arbeit jeder Art. Wenn man die Leuten zeigt und fragt, womit verbindet ihr das, dann sagen die immer hier. Die Inflation hat Existenzen vernichtet. Das ist so das Narrativ, das existiert. Das Spannende ist, wenn wir diese beiden Charts nehmen und mal neben die Arbeitslosenstatistik legen und gucken, wann wurden denn Existenzen vernichtet, dann fällt uns verheerenderweise auf, die Existenzen wurden nicht während der Inflation vernichtet, die wurden durch Deflation vernichtet. In dem Moment, wo Preise gesunken sind, wo vermeintlich Geld mehr wert geworden ist. In dem Moment verlieren Menschen ihre Existenzen. Und das ist bisher immer passiert, wenn Austeritätspolitik und deflationäre Geldpolitik auf dieser Welt praktiziert worden sind. Konservative Politiker möchten das immer nicht hören, aber die Daten sagen genau das. Das mussten selbst Reinhard und Rogoff einsehen. Das ist jetzt ein Chart, in dem seht ihr, wie viele Millionen Arbeitslose es in den einzelnen Zeiträumen gegeben hat. Und kurioserweise ist die Anzahl der Arbeitslosen während der Inflationszeit kaum nach oben gegangen. Aber als die Deflation losging, da haben die Leute in Massen ihre Jobs verloren. Und so scheiße Inflation ist, die ist das geringere Problem. Und wenn man diese Vernichtung von Existenzen als die Konsequenz von deflationärer Geldpolitik, von deflationären Geldsystemen hernimmt, dann kann eigentlich niemand, der bei Verstand ist, sagen, ein deflationäres Geldsystem wäre in irgendeiner Form erstrebenswert. Wen das interessiert, wer da weiter einsteigen möchte in diese ganzen Geschichten, dem sei John Maynard Keynes die allgemeine Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes anempfohlen. Ein Meisterwerk der Ökonomie, das bis heute nicht widerlegt wurde, im Gegensatz zu vielen, die versucht haben, ihn zu widerlegen. Ich finde das immer so, kann man immer so genießen, diese Momente. So, und jetzt habe ich noch zum Schluss noch eine kleine Anekdote, die würde ich dann aber eher auf eine Kaffeepause oder sowas verschieben, wenn das jemanden interessiert. Es gibt ja so diese Situationen, wo man sagt, ja, aber es gibt ja jetzt Länder, in denen funktioniert Bitcoin und rettet die. Und dann wird immer Venezuela als Beispiel gebracht. Jetzt hat Venezuela ganz viele Probleme, geldtechnische Probleme. Die wurden durch Bitcoin aber nicht gelöst. Denn wenn wir uns angucken, das, was Bitcoin verspricht, Vertrauen, Kooperation, ne, es wird alles transparent und so, dann stellen wir fest, Transparency International sagt, Venezuela ist auch 2 Jahre nach der Einführung des Bitcoin immer noch eines der korruptesten Länder dieser Welt. Das hat also erstmal nichts gebracht. Und der größte Teil der Bevölkerung glaubt auch nicht, dass sich das so schnell ändert. Ob jetzt also das korrupteste Land dieser Welt ein gutes Argument dafür ist, Bitcoin und Co. als Währungen, als Staatswährungen zu akzeptieren und herzunehmen, kann man diskutieren. Dann gibt es noch die Situation, dass Leute mir sagen, aber der Libanon, da bezahlen ja die Menschen mit Bitcoin und das funktioniert. Da gibt es dann Leute, die reichen, und da findet man so Radiobeiträge, wo so Einzelpersonen interviewt werden und diese Einzelpersonen einem dann sagen, ja, ich habe mit Bitcoin gemacht und ich habe jetzt irgendwie $10.000 gewonnen und das ist super, verdient und das ist super und sowas. Und wenn man sich aber anguckt, was in dem Land tatsächlich passiert, dann ist das ziemlich fatal. Im Libanon war es so, dass über jahrzehntelang der Staat quasi die Stromrechnungen bezahlt hat. Das hat Lindner letztes Jahr auch versucht, ne? Das ging irgendwie in die Hose. Der hat das nicht so drauf wie die im Libanon mit dem Stromrechnung bezahlen. Aber jedenfalls, dort war Strom spottbillig. Das hat dazu geführt, dass ganz viele Miner sich im Libanon angesiedelt haben und dort für eine Energiekrise gesorgt haben. Ja, plötzlich war kein Strom mehr verfügbar. Aber es konnten halt alle mit Bitcoin bezahlen. Es konnte jeder dran teilhaben, ne? Wie gesagt, kann man wunderbar darüber diskutieren. Es gibt da eine richtig großartige Folge in dem Podcast Wohlstand für alle, wo sie das mal thematisieren. Kann ich euch auch nur empfehlen, euch das mal anzuhören. Sehr, sehr spannend, was da eigentlich so passiert. Und zwecks Transparency International, auch der Libanon ist jetzt nicht unbedingt eine Referenz, was Transparenz angeht. Und da hat sich auch in den letzten Jahren nicht so viel getan durch die Einführung oder durch die Verfügbarkeit von Bitcoin, dass Transparenz gegen die Korruption angestunken hat. Und ich hoffe, das war jetzt ein bisschen Futter, wenn ihr in solche Diskussionen kommt oder wenn ihr mit Leuten begegnet, dass ihr euch so denken könnt, ja, mein Gott, red mal, mach du mal in Bitcoin, ich lebe lieber weiter und guck, dass ich irgendwie diesem Planeten anders helfen kann. Und was ich tatsächlich immer wieder feststelle, und das ist jetzt die seriöseste Quelle, die ich gefunden habe, das, was mit diesem Bitcoin mitgeht, ist einfach das, was Gott gesagt hat, nämlich Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen alles glauben, wenn man sagt, dass Wissenschaftler es herausgefunden haben. Und da ja der Satoshi Nakamoto ein Paper geschrieben hat, ist das Wissenschaft. Und damit wäre ich durch und ich hoffe, ihr wisst jetzt, warum ich diesen Vortrag gehalten habe und wünsche euch noch viel Spaß auf den Linux-Tagen und wäre jetzt noch für Diskussionen zur Verfügung.
Ja, herzlichen Dank. Dann ist jetzt die Frage- oder Diskussionsrunde eröffnet. Bitte schön.
Wer war jetzt zuerst? Fangen wir unten an, oder?
Ja. Erstmal danke für den Vortrag. Ich tue mich noch ein bisschen schwer, das einzusortieren, und zwar aus folgendem Grund. Ich habe nämlich letztes Jahr diesen Vortrag nicht gehört, und du scheinst ein Vertrauensmodell in diesem Vortrag vom letzten Jahr, auf den du dich beziehst, gehört zu haben, das ich eben nicht kenne. Und ich habe den ganzen Vortrag über versucht, herauszufinden, was denn dieses Vertrauensmodell ist, was nicht funktioniert. Weil ich scheine daraus gehört zu haben, dass du unterstellst, dass es Bestrebungen innerhalb von Blockchains gibt, sozusagen Aussagen über die Zukunft zu machen. Wenn ich mir jetzt die prototypische Blockchain, nämlich Bitcoin, angucke, dann kann ich mich auf den Standpunkt stellen, da wird ein Zustand festgeschrieben. Genau. Und ich habe kein Modell davon, genau, in welchem Bitcoin-Szenario sozusagen auf das Vertrauen angespielt wird. Das heißt, was ist die Antithese? Also die habe ich die ganze Zeit versucht zu finden, aber ich habe sie nicht gefunden. Kannst du das nochmal erklären?
Okay, das muss ich jetzt nicht wiederholen, weil es auf dem Mikrofon ist, ne? Gut, das wäre jetzt auch ein bisschen viel geworden. Ich versuche es mal. Also die Antithese ist nicht, dass Bitcoin irgendwas über die Zukunft vorauszusagen versucht. Das macht Bitcoin nicht, das ist klar. Die These, der ich begegne, ist, dass man mit diesen Technologien, die als Technologie rein vergangenheitsorientiert sind, eine Gesellschaft in Richtung ihrer zukünftigen Handlungsfähigkeit reformieren und verbessern kann. Und das kann de facto nicht stattfinden. Also diese Argumentation, die so in Richtung Web3 und so geht, die ist auch jetzt nicht explizit auf diesen Vortrag bezogen, sondern allgemein auf dieses Narrativ, was da immer wieder wiederholt wird. Das ist ein Narrativ, das trägt halt nicht. Und wenn ich Vertrauensmodelle aus der Soziologie benutze, wie das von Luhmann, was ich zitiert habe, dann wird auch klar, warum das gar nicht tragen kann. Also warum ich mit so einer Technologie, egal ob es eine Blockchain ist oder irgendwas anderes, Vertrauen, das soziale Vertrauen im Miteinander nicht abbilden kann. Und das ist im Prinzip das, was ich sagen möchte. Dieses Narrativ trägt nicht, das wird nicht funktionieren. Ich weiß, dass das nicht alle, die Blockchain als Technologie betrachten und sagen, ich schreibe das halt einfach über fort, das sagen nicht alle, das ist mir klar, da hatte ich auch gesagt, ne? Ich kann das wunderbar benutzen, um genau dieses Vorhandensein des Vertrauens zu dokumentieren, unbenommen, dafür ist das super geeignet, aber ich krieg's halt nicht, ich kann daraus keine Auslagen, keine Ideen über die Zukunft machen, dafür nützt mir das nichts, dieser Use Case ist nicht da, der gerne referenziert wird. Beantwortet das die Frage?
Eher weniger tatsächlich, weil diese Vision, die kenne ich.
Aha, okay. Gut, mir ist die regelmäßig begegnet, wie gesagt, aber kann gut sein, dass wir uns da in unterschiedlichen Sphären bewegen. So, dann war da oben noch eine Frage.
Erst die Frage.
Genau, die Frage ist, ob ich mich auch in andere Richtungen, andere Kryptowährungen jenseits von Bitcoin mir angeguckt habe. Das habe ich gemacht, nicht in der Intensität, wie ich das gerne machen würde. Da bin ich ganz transparent. Was all diesen Währungen anheimfällt, ist, die lösen halt kein Problem, das nicht schon gelöst ist. Also egal, welche dieser Kryptowährungen ich nehme, ich warte immer noch drauf, dass mir jemand sagt, das ist ein Problem, das ist bisher ungelöst, das kann ich nur durch eine Kryptowährung lösen. Das ist de facto nicht da. Und deswegen, das ist jetzt persönliche Meinung, das ist jetzt nicht Wissenschaft oder sowas, warte ich geduldig darauf, dass der Use Case gefunden wird, für den uns diese Kryptowährungen tatsächlich eine Lösung liefern. Und ich warte, jetzt seit 2013.
Okay.
Eine schnellere Geldtransaktion.
Ja, also das ist halt, ich meine, es gibt ja auch viele große Banken, die gucken ja auch in digitalen Währung, weil es Geldtransaktionen sind danach.
Nee, das stimmt nicht. Also ich habe beruflich ein paar Mal für Banken gearbeitet und muss tatsächlich sagen, das macht einiges deutlich komplizierter. Also von dem, was ich technisch leisten muss. Also die Frage war, dass es ja durchaus Banken gibt, die die Kryptowährungen benutzen, weil sie einfacher wären, was eine Alternative wäre. Was ich aber ganz spannend finde, ist, wenn man in die Geschichte guckt und feststellt, es gibt seit, ich glaube, 1872 oder sowas, die Möglichkeit, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Geld auf diesem Globus überall dorthin zu verschicken, wo ein Telegrafenanschluss verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob jemand Western Union kennt. Ich habe früher, bevor es PayPal gab, tatsächlich ein paar Mal mit Western Union Geld um diese Welt geschickt. Das sieht man noch in so alten Filmen. Ich weiß nicht, wer Indiana Jones kennt, der hat auch ein paar Mal angerufen, ich brauche mal hier $300 für ein Flugticket oder sowas. Das konnten die damals schon. Und das Interessante ist, das funktioniert auch irgendwo in der Pampa. Das Einzige, was ich brauche, ist irgendwie so ein Telegrafenanschluss. Und das ist nicht aufwendig. Und das funktioniert in Sekundenbruchteilen. Also das ist ein Problem, wenn es um Geschwindigkeit geht. Das Problem ist gelöst. Und Western Union macht das auch vertrauenswürdig. Na, also als Intermediär. Also das ist auch nicht ein Problem, was gelöst werden muss. Und dazu kommt noch, das weiß ich von meiner Mutter, die hat in den 1970er, Anfang der 80er Jahre in der DDR hier in Chemnitz gearbeitet für das System, mit dem Überweisungen getätigt wurden. In der DDR konnte Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Überweisungen tagesaktuell durchgeführt werden. Die sind quasi, heute hast du eine Überweisung abgegeben, morgen war es auf dem anderen Konto gut geschrieben. Das kann Deutschland, also die Bundesrepublik, jetzt glaube ich so seit 6 oder 7 Jahren das zu machen und die Echtzeitüberweisungen noch ein bisschen kürzer, aber die Echtzeitüberweisungen funktionieren auch schon ohne Krypto. Also das ist alles schon da. Da hat es keine Kryptowährung dafür gebraucht. Also wie gesagt, ich warte noch auf den Use Case. Wenn hier jemand den gibt, her damit.
Ich möchte ungern die Diskussion abbrechen, aber wir haben noch ganze 4 Minuten bis zum nächsten Vortrag. Von daher eine kurze Frage, weil Sie sich schon die ganze Zeit melden, da ganz oben, und eine kurze Antwort.
Okay, ich gebe mir Mühe.
Und dann bitte die Diskussion wohin auch immer verlagern.
Ich habe Sie so verstanden, dass wenn 1933 eine Blockchain gegeben hätte durch dieses Wissen um die Transaktion die Vergebung nicht stattgefunden. Aber habe ich Sie da richtig verstanden? Ich würde, wenn ich Sie richtig verstehen würde, würde ich fragen, warum? Weil ja so viele schon entsetzliche Details über die Nazi-Seite bekannt waren und trotzdem vergeben wurden.
Das sind aber zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist die individuelle Ebene, wo ich sage, ich halte die Akten pro Person fest. Wer in der DDR-Zeit Berührung mit der Stasi hatte, weiß, wie schlimm das für Einzelpersonen ist. Das andere ist die Vergebung auf der Ebene eines ganzen Volkes. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Und das, was ich gesagt habe mit dem, stellt euch das mal vor, das ist ein Gedankenspiel. Es wird in einigen der Serien, so Science-Fiction-Serien, so ganz gerne mal gemacht, wo man so mit Social Credit und sowas arbeitet. Da gibt es ganz, ganz interessante Sachen dazu, sich sowas mal anzugucken und zu überlegen, dass, wenn wir ein Element wie eine Blockchain einführen, um soziale Transaktionen sichtbar zu machen, diese ganze Idee des Web 3, dann laufen wir Gefahr, dass das ins Totalitäre kippt. Und das ist was, das ist, wie gesagt, das kriege ich nicht wegdiskutiert. Das ist eine Folge, die ist mehr oder weniger unweigerlich.
Zumal es die Welt vereinheitlicht und kein...
Ja, also die Aussage war jetzt, dass das stimmt, aber alles andere nicht. Und damit würde ich jetzt auch schließen.
Herzlichen Dank.